Ja, vielen Dank für die schönen Klänge. Man kommt dann richtig schön zur Ruhe und ja, ich bin sehr gefreut. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem Psalmwort möchte ich Sie und euch zum Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Dieses Psalmwort hat mich durch meine Kindheit und Jugend begleitet. Es war das Tischgebet meines Vaters und damit bin ich so groß geworden. Das war so eins der ersten Bibelverse, die ich ja, auswendig kann. Und ja, ich finde, dieses Bibelwort führt da ganz gut in den Gottesdienst ein. Das Thema Dank, wem danke ich eigentlich und wofür? Und wenn der Psalmist auch sagt und vergisst nicht, was er Gutes getan hat, dann wird das sicherlich ein Gedanke sein, der uns heute noch begegnen wird. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wo man für danken könnte. Lotto gewinnen. Dadurch jetzt jemand in den USA, weiß ich, da 60 Millionen Dollar gewonnen. Und die Wahrscheinlichkeit, sowas zu gewinnen, ist ja, dass man irgendwie ertrinkt und dabei noch vom Kometen erschlagen wird. Nicht? Also wenn das passiert, kann man für danken. Ne? Kritische Operation. Auch wenn man jetzt privat liegt oder, keine Ahnung, besten Ärzte hat, so ein bisschen beim Land mal doch. Ne? Und wenn man hinterher dann nochmal wieder aufwacht, dann, ja, wem danke ich? Erst den Ärzten oder Gott? Kritische Klassenarbeit. Ja, man hat doch ein bisschen Bammel, ne? Wenn man so einen Zettel hingelegt bekommt, jetzt geht's los. Wenn man sie besteht, ne, 1-0 schreibt, ne, wem dankt man dann? Den 10 Tagen Prüfung, die man da hingelegt hat, die 10 Tagen Vorbereitung büffeln und den Nachhilfelehrern oder dankt man vielleicht auch seinem Schöpfer? Oder ich habe ein Brot gekauft. Wird schon schwieriger. Habe ich dafür bezahlt. Oder eine Versicherung bezahlt mir einen ganz großen Schaden. Habe ich ja Beiträge für bezahlt. Das ist auch schwierig, ne? Dann zu danken. Müssen Sie nicht beantworten, aber ich finde es schwierig. Ich finde es interessant, wenn man sich mal dem Thema stellt, wenn es wirklich Anliegen gibt, die einen beschäftigen, wo man erst groß am Bitten und Flehen ist, wenn das Problem drückt und wenn das Problem gelöst ist, wem danke ich dann? Und ich denke aber, dass die Predigt darauf ein Stück weit eingehen wird und ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt. Wir wollen zu Beginn zusammen beten und ich bitte, dass wir so aufstehen. Lieber Jesus, hab Dank für diese Morgenstunde. Hab Dank, dass du uns hier so einsammelst, dass wir uns vor deinem Thron wiederfinden zusammen und Gemeinschaft haben mit dir und miteinander. Und ich bitte dich so herzlich, dass du diesen Gottesdienst gelingen lässt, zu deiner Ehre, dass wir einen regen Austausch haben, gute Gemeinschaft, von dir hören, von dir lernen, in dir wachsen. Danke, dass du uns jetzt hier zur Ruhe kommen lassen willst, dass wir uns ja, entspannen, dass wir die Hände aufmachen vor dir und empfangsbereit sind. Herr, segne uns darin. Amen. Wir nehmen Platz und singen, ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Wir waren am Donnerstag mit dem Seniorenkreis im Maxi-Park. War ich das? Gut. Wir waren in Hamm im Maxi-Park und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht und Galine Voss möchte uns dazu ein paar Eindrücke wiedergeben. Galine, wo bist du?
Ja, wie gesagt, wir waren im Seniorenkreis im Maximilianpark und normalerweise steht hier, was den Seniorenkreis anbelangt, eigentlich der Henning. Der wäre wahrscheinlich jetzt schon mit seiner Ansprache fertig. Ich brauche da ein paar mehr Worte, aber keine Angst, ich halte euch keinen Vortrag. Da sind jetzt ein paar laufende Bilder und wir haben hier einfach eine Erklärung bekommen vom Maximilianpark, haben anschließend den Apotheken Kräutergarten besucht. Vorher haben wir, Stefan hat tolle Bilder gemacht, ne? Vorher haben wir dann noch schön Kaffee getrunken und waren auf Bayerisch heißt Ratschen. Das war da ein paar Minuten länger als sonst, aber war richtig gut. Tja, und dann geht das jetzt so ein bisschen weiter. So, jetzt guckt euch das mal an. Schaut das nicht gut aus? Und wir waren fast 20 Leute, also 19. Und ich glaube, sowohl wir als Mitarbeiter und auch die Senioren haben sich da eigentlich, glaube ich, recht wohl gefühlt. Und es war eine gute Sache. Zuerst dachten wir, das Ganze würde ins Wasser fallen, aber wir haben uns auch nicht beirren lassen. Und ihr seht, wir sind irgendwie immer trockenen Fußes durch den Maximilianpark gelangt. Interessant war dann das Grillen vom Thomas. Habe ich auch noch nicht erlebt, er auch noch nicht. Er grillte dann mit Regenschirm. Aber wie gesagt, Würstchen und Steaks schmeckten trotzdem. Und warum ich jetzt hier stehe, ist, ihr seht die fröhliche Gemeinschaft und ich möchte die Geschwister bitten oder auch die Besucher, die so das 60. Lebensjahr erreicht haben, ihr dürft gerne zum Seniorenkreis kommen. Der nächste wäre am 19. Da ist das Thema verlorene Heimat. Da wird ein Gassan und seine Frau und ein paar Flüchtlinge bisschen was erzählen und ich denke auch so unsere Senioren, die haben auch schon verlorene Heimat hinter sich und ich denke, das ist ein interessantes Thema. Also überlegt euch mal, wir laden euch herzlich ein, dazu zu kommen. Das war's.
Wollen wir einen kleinen Potenzialcheck machen? Wer ist über 60? Traut euch. Ja. Okay. Silke, es geht um eine Ansage zu einer großes Gemeindefrühstück. Das klingt spannend.
Ja, guten Morgen zusammen. Meine Aufgabe ist, euch in eine Begeisterungswelle mit reinzunehmen, die ganz viele, die im Planungsteam schon vor den Sommerferien erfasst hat. Und jetzt saß ich neulich mit Arne zusammen und habe gesagt, weißt du was, es ist wie immer, wir haben vergessen, Bescheid zu sagen, einzuladen und wir haben sowas Tolles vor. Was haben wir vor? Am 1. Oktober ist Erntedank. Und wir wollen diesen Sonntag anders feiern. Wir wollen was Neues versuchen und dazu brauchen wir euch. Wir wollen Erntedank mit der ganzen Gemeindefamilie an einem ganzen Sonntag feiern. Was heißt das konkret? Wir fangen an mit jedem, der möchte, vielleicht schon um 9. Da gibt es ein einfaches, süßes Frühstück und dann gibt es noch ganz, ganz viel anderes zum Schmecken und Sehen und Ausprobieren rund um das Thema Erntedank. Dann gibt es einen Input, es gibt ganz verschiedene Angebote und Stationen, wo man generationsübergreifend, so ist das tolle Fachwort, oder auch nicht nur generationsübergreifend, sondern nationalitätenübergreifend miteinander Gott erleben und feiern kann. Wir wollen euch ganz viele Räume anbieten, im Kopf, um Beziehungen zu knüpfen, um Gott kennenzulernen, um miteinander und voneinander zu hören. Wir wollen gerne das ganze Haus nutzen. Das soll ruhig richtig voll sein. Deshalb hoffe ich, dass ganz, ganz viele kommen. Und wenn ihr jemand mitbringen wollt, ist das immer gern gesehen. Es gibt ein Mittagessen. Es gibt sogar noch einen Kaffee trinken. Aber wer sagt, hör mal, so lang kann ich gar nicht. Wir leben da alle von der Freiheit. Von der Freiheit, einfach dabei zu sein, wann immer und wie immer du möchtest. Es gibt tolle Angebote, aber es kann ja auch sein, dass du sagst, also der ganze Gewusel hier, ich muss mich irgendwo hinsetzen und zur Ruhe kommen. Auch das ist möglich. Und keiner wird gucken und sagen, oh, du hast aber 3 Angebote abgearbeitet. Was auch ganz toll ist, wir brauchen eigentlich keine Mitarbeiter mehr. Es ist hier kein Aufruf, es ist nur eine Einladung. Und das Ganze kann sein bis fast nachmittags um 3, halb 4. Aber nur, wie du möchtest. Oder vielleicht, wie deine Kinder quengeln oder wie die Oma noch sitzen kann. Alles davon ist in Ordnung. Ich wünsche euch noch mit mir zusammen einen tollen Gottesdienst.
Ja. Ja, vielen Dank und dir für gute Besserung mit deinem Fuß. Nicht? Das ich möchte kurz auf einige Veranstaltungen der Gemeinde eingehen, die hier auf dem Flyer drauf sind. Am Dienstag, den 19. Afrikanischer Abend der Christoffel-Blinden-Mission und am Sonntag, 24. Aktionstag des Kindergottesdienstes zugunsten des Hilfsprojekts in Isini und am Samstag, den 7. Oktober, Männertag mit einem großen Vortrag in Eversbach. Da fahren einige Autos hin, das habe ich schon gehört, und es sind noch Plätze frei. Dirk, hast du eine Zahl, wie viele schon mitkommen wollen? Gut. Also Interessenten an... Jo. Dann am Anschluss an den Gottesdienst heute ist ein... Ich weiß nicht, ob das jetzt stattfindet, ihr habt davon gehört, das ist der Info... Vortrag von Jana Wachowiosz zu ihrer Reise. Ist sie da? Okay, schauen wir mal, ob das stattfindet. Hat sich niemand mehr gemeldet? Bitte? Okay, also findet statt. Wunderbar. Ja, wir wollen jetzt zusammen ein Fürbittegebet halten für ja, unsere Gemeinde, Dortmund und die Welt mit anschließendem Vater Unser und in dem Gebet wird uns Hans Hohengarten leiten und wir stehen dazu auf.
Schönen guten Morgen. Bitten, flehen und danken. Das Erste und Wichtigste, wozu Gott die Gemeinde auffordert, ist das Gebet. Mit Bitten, Flehen und Danken sollen wir für alle Menschen eintreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Lieber Gott, wir bitten dich deshalb, alle Verantwortlichen dieser Welt mit Weisheit auszustatten. Viele Völker wurden vertrieben. Sie leiden unter Hunger, Not, Terror und Krieg. Mit vernünftigen und weisen Staatspräsidenten können wir die Leiden dieser Völker minimieren. Wir bitten dich auch für unsere Ältesten, alle Mitarbeiter und Glieder in unserer Gemeinde. Rüste sie mit deinem Heiligen Geist aus, damit wir als Gemeinde ein Licht für Dortmund sein können. Besonders bitten wir dich, für alle verfolgten Christen, Pastoren und Gemeinden einzutreten. Schütze sie vor Verfolgung, Elend, Gefängnisse und Benachteiligungen. Wir danken dir, dass wir unseren Glauben frei leben dürfen. Die Naturkatastrophen nehmen in der ganzen Welt zu und erzeugen viel Leid und Elend. Ob die Naturkatastrophen durch den Klimawandel erzeugt werden, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Jedoch sollen wir als Christen mit den Ressourcen dieser Welt sorgsam umgehen. Es steht geschrieben, macht euch die Erde untertan. Wir dürfen jedoch nicht Gottes Schöpfung vernichten. Lieber Gott, gib uns bitte Liebe, Vernunft, Weisheit und deinen Heiligen Geist, damit noch viele Generationen deine schöne Erde und Schöpfung genießen können. Danke.
Und Jesus, das, was du uns zu beten gelehrt hast, wollen wir ja zusammen sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vielen Dank, wir nehmen wieder Platz. Singen zusammen, danke mein Vater für alles, was du schenkst. Und das ist auch das Stichwort für Frank, genau die Kollekte, die für die Gemeinde bestimmt ist.
Ich lese uns den Predigtext vor aus der Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 18, beziehungsweise bis 20. In Lystra sahen Paulus und Barnabas einen Mann sitzen, der seit seiner Geburt gelähmt war. Seine Füße waren kraftlos, er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Schritt getan. Er hörte zu, wie Paulus die gute Nachricht verkündete. Paulus blickte ihn an und als er merkte, dass der Gelähmte das feste Vertrauen hatte, geheilt zu werden, sagte er laut: Steh auf und stell dich aufrecht auf deine Beine. Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, riefen alle in ihrer lykaonischen Sprache: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Tiere und Blumenkränze ans Stadttor und wollte zusammen mit der Menge den beiden Opfer darbringen. Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollten wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Doch auch damit konnten sie die Leute kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Soweit der erste Punkt meiner Predigt: Es gibt Alternativen zu dem lebendigen Gott, missglückte Mission. Paulus und Barnabas waren auf ihrer ersten sogenannten Missionsreise. Sie waren ausgesandt von der Gemeinde in Antiochia. Heute heißt der Ort Antakia, eine Großstadt im Süden der Türkei, nahe am Mittelmeer und dicht an der Grenze zu Syrien. Ihre Mission war, sie machten die damalige nicht-jüdische Welt, das Römische Reich, mit dem Evangelium bekannt. Sie berichteten von Jesus, dem Christus, der ein neues Kapitel zwischen Gott und dem Menschen aufgeschlagen hatte, von seinem Leben, seiner Lehre, seinen Taten, seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Sie riefen zum Glauben an ihn auf. Und nach Zypern und verschiedenen anderen Stationen gelangen Paulus und Barnabas in der kleinasiatischen Landschaft Lykaonien nach Lystra. Das ist eine kleine Stadt, war eine kleine Stadt, die unter dem Kaiser Augustus zur römischen Kolonie geworden war. Also wenn man sich das so auf der Karte vorstellt, in der Türkei, dann ist da so Ankara und etwa 300 Kilometer südlich davon lag Lystra. Und dort in Lystra, wahrscheinlich auf einem öffentlichen Platz, spricht Paulus zu den Menschen von Jesus und dem neuen Weg des Glaubens. Unter den Zuhörern befindet sich ein Mann, der noch nie in seinem Leben hat laufen können. Es heißt, seine Füße und Beine waren kraftlos gelähmt. Und beiden, Paulus und Barnabas, fällt dieser Mann irgendwie auf, und Paulus, wahrscheinlich folgte einem Impuls des Heiligen Geistes, blickt ihn fest an und nimmt wahr, dass dieser Mann Glauben hat, den Glauben, geheilt zu werden. Und dann ist das ganz ähnlich wie bei Petrus in Jerusalem, wo Petrus und Johannes einem gelähmten Mann am Tor zum Tempelvorhof begegnet waren. Ganz ähnlich sagt Paulus: Steh auf und stell dich auf deine Beine. Und das Wunder geschieht. Der Mann springt auf, geht umher, Gott greift ein, er offenbart sich, übernatürliche Heilung geschieht. Halleluja. Und was dann aber passiert, ist ganz anders als das, was Petrus und Johannes nach der Heilung in Jerusalem erlebt hatten. Dort liefen die Menschenmengen zusammen, hörten staunend der Predigt zu und kamen scharenweise zum Glauben. Hier aber ist sich die große Menge der Zuhörer, auch ohne dass sie sich irgendwie abgestimmt hätten untereinander, einig: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. So rufen sie alle miteinander. Und Paulus und Barnabas verstehen nur Bahnhof. Denn die Leute dort sprechen auf Lykaonisch, ihrer Muttersprache, und die Amtssprache war Griechisch, und auf Griechisch hatten Paulus und Barnabas auch gepredigt. Ja, und dann den Barnabas identifizieren sie als den obersten griechischen Gott Zeus und Paulus als den Götterboten Hermes, weil er das Wort geführt hat, gepredigt hat. Und blitzschnell gelangt diese Nachricht auch zu dem Priester des Zeus-Tempels, der sich vor den Toren der Stadt Lystra befand. Und der Mann, der Priester, hatte wahrscheinlich schon Jahre auf so einen Moment gewartet, schmückt einige Stiere mit Blumenkränzen und bringt sie zum Stadttor, um sie dort zusammen mit der bewegten Menschenmenge zu opfern. Und Paulus und Barnabas, die stehen da nach wie vor an dem Platz. Sie sehen, dass große Bewegung in der Menschenmenge ist, der sie gerade gepredigt haben, aber sie verstehen nicht, was da vor sich geht. Wahrscheinlich fragen sie dann irgendwann mal jemand auf Griechisch, versteht sich, was eigentlich los ist. Und als sie dann erfahren, was passiert, sind sie entsetzt. Zerreißen ihre Kleider, springen in die Menschenmenge und versuchen alles, um die Leute davon abzubringen, ihnen zu opfern. Die Mission ist missglückt, gründlich schiefgelaufen. Lass uns an dieser Stelle einmal innehalten. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Es kam ja nicht von ungefähr, dass Paulus und Barnabas als Hermes und Zeus verehrt wurden. Es kursierte nämlich damals in der Gegend die Geschichte, dass der Göttervater Zeus und sein Sohn Hermes einer Stadt in Phrygien, und das war gar nicht so weit weg von Lystra, knapp 200 Kilometer, dass sie dort einen Besuch abgestattet hatten. Und keiner der Stadtbewohner wollte jedoch die beiden Wanderer einlassen. Nur Philemon und Baukis, seine Frau, ein altes Ehepaar, die in einer ärmlichen Hütte am Rand der Stadt lebten, übte Gastfreundschaft und nahm die beiden auf, bewirtete sie mit allem, was sie hatten. Und erst durch Zufall erkannten sie die Götter und entschuldigten sich für die dürftige Mahlzeit. Die beiden Götter jedoch belohnten Philemon und Baukis für ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft, indem sie ihre Hütte in einen goldenen Tempel verwandelten und beide zu Priestern bestellten. Und weiterhin gewährten sie dem Paar, das immer noch in tiefster Liebe verbunden war, den Wunsch, sich nie trennen zu müssen. Am Ende ihres Lebens starben beide gleichzeitig und werden dann von den Göttern in zwei Bäume verwandelt. Philemon wird zu einer Eiche und Baukis zu einer Linde. Die Stadt mit den hartherzigen Menschen jedoch verwandelt der Göttervater in einen See. Und die Moral von der Geschichte? Erzürn die Götter nicht. Sowas darf nie wieder passieren. Und deswegen waren die Bewohner von Lystra und ihre Priester auch so bemüht, diesen Fehler nicht zu wiederholen und die Besucher, durch die diese erstaunliche Krankenheilung geschehen war, als Götter zu verehren, um den Zorn der Götter fernzuhalten, um sich sicher zu sein, dass die Götter auf ihrer Seite sind, dass sie beschützt werden, ihren Wohlwollen und Segen haben. Und so kam es, statt den Gott zu erkennen, zu verehren, den ihnen Paulus und Barnabas verkündeten, verehrten sie zwei Menschen, durch die Gott ein Wunder bewirkt hatte. Dumm gelaufen, Mission nicht geglückt. Nun sagen wir vielleicht, okay, das waren leichtgläubige Leute in Lystra, die in ihrem Aberglauben und in ihrer primitiven antiken Religiosität das einfach mal verwechselt haben. Zwei Menschen wurden mit Gott verwechselt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und ich bin bei dem zweiten Punkt meiner Predigt. Was gibt mir Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung und Glück? Andere Götter damals und heute. Ihr wisst sicherlich, wie das erste der 10 Gebote lautet. Ich lese es uns mal vor. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 2 und die folgenden. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild vor irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Also es ist ganz viel Text, finde ich, für ein Gebot. Kein anderes Gebot, sage ich jetzt mal so spontan, ich habe die Worte nicht gezählt, aber ich glaube, kein anderes Gebot hat so viel Text, so viele Worte wie dieses erste. Und wir ahnen, das ist ein Thema. Es kommt durchaus vor, dass wir Menschen Alternativen zu Gott suchen und finden, andere Götter. Dass wir Dinge oder Menschen an Gottes Stelle setzen, dass wir sie verehren und ihnen Opfer bringen. Ein sehr grundsätzliches Thema ist. In der Antike sah das so aus. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Da gab es eine Kultur mit vielen Göttern, Tempeln, Altären und Priestern. Da gab es zum Beispiel Aphrodite, die Göttin der Schönheit, Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit, Hephaistos, den Gott des Handwerks, Merkur, den Gott des Handels, Esculap, den Gott der Heilkunst und. Und man musste seinen Preis bezahlen für Schönheit, für Kinder, für beruflichen Erfolg, für Gesundheit. Die jeweils richtigen Götter mussten gesucht werden, angerufen, verehrt werden. Ihnen mussten Opfer gebracht werden. Aber, und jetzt kommen wir zu unserer Zeit, schon im Alten Testament lesen wir im Propheten Hesekiel, dass andere Götter oder Götzen, wie das im biblischen Sprachgebrauch heißt, eine Sache des Herzens sind. Eine Angelegenheit, die sich in unserem Inneren abspielt. Hesekiel 14, Vers 3 ist die Rede davon, dass Menschen Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen. Der amerikanische Pastor und Autor Tim Keller spricht davon, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Und damit meint er, dass wir in unserem Inneren dazu neigen, gute Dinge, wie zum Beispiel eine erfolgreiche Karriere, Liebe, materiellen Besitz, selbst Familie und Kinder oder Freunde, dass wir all diesem einen Platz einräumen, der ihnen nicht zusteht. Wir machen dann aus guten Dingen göttliche Sachen, Dinge, die so wichtig sind, dass wir denken, unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz hängt davon ab. Weil wir denken, nur so macht unser Leben Sinn, finden wir Bedeutung, Sicherheit, Erfüllung und Glück. Und so werden aus guten Sachen letzte Sachen. Dinge, die so wichtig sind, dass es keine Alternativen dafür gibt. Einige Beispiele. Viele junge Mädchen, also Mädchen und junge Frauen, geraten in Depressionen und Essstörungen über den verzweifelten Wunsch, attraktiv zu sein, einem Schönheitsideal zu entsprechen. Ein anderes Thema. Tim Keller schreibt in einem Vorwort zu seinem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt, was im Leben wirklich trägt. Wenn Geld und Karriere über allem anderen stehen, dann opfern wir in gewisser Weise unsere Kinder, indem wir Familie und Gemeinschaft vernachlässigen, um eine höhere berufliche Position oder mehr Geld und mehr Anerkennung zu gewinnen. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 5, dass Habsucht Götzendienst ist. Und damit meint er, Geld kann eine Bedeutung für uns bekommen, die religiös ist. Und unser Umgang damit wird immer mehr zu einer Form von Anbetung. Unsere Gedanken kreisen viel zu oft um das Geld. Sei es nun um das Geld, das vorhanden ist, oder das Geld, das wir nicht haben. Und ab einem bestimmten Punkt wird das zu einer Sucht. Und wie bei allem Suchtverhalten können wir das eigentliche Ausmaß des Problems nicht mehr erkennen. Wir kennen das aus dem Witz, hast du Problem mit Alkohol? Nö, nur ohne. In der Folge der globalen Banken- und Finanzkrise ab 2007 kam es zu einer tragischen Serie von Suiziden ehemals erfolgreicher und wohlhabender Banker und Unternehmer, Börsenmakler und so weiter. Vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland. Die Zeitschrift Spiegel berichtete im Januar 2009 von dem Suizid des schwäbischen Milliardärs Adolf Merkel, dem unter anderem der Pharmakonzern Ratiopharm gehörte. Der 74-Jährige wurde nur 300 Meter von seiner Villa in Blaubeuren bei Ulm entfernt von einem Zug erfasst und getötet. Die Polizei ging davon aus, dass sich der Industrielle auf die Gleise gelegt hatte. Die Familie von Adolf Merkel bestätigte den Selbstmord in einer persönlichen Erklärung. Die durch die Finanzkrise verursachte wirtschaftliche Notlage seiner Firma und die damit verbundenen Unsicherheiten der letzten Wochen sowie die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können, haben den leidenschaftlichen Familienunternehmer gebrochen und er hat sein Leben beendet. Adolf Merkel habe für seine Familie und seine Firmen gelebt und gearbeitet, teilten die Angehörigen mit. Und es gibt ähnliche Geschichten. Kunst, Musik, politische Parteien und Ideologien, Moral, Beziehungen, der Wunsch nach Macht und Anerkennung. Wenn das zum Mittelpunkt unseres Lebens wird, um den sich alles dreht, dann sind diese Dinge an Gottes Stelle getreten. Und das hat seinen Preis. Es ist ein gefährliches Spiel. Noch einmal Tim Keller. Er schreibt, in der Antike waren die Götter blutdurstig und nur schwer zu besänftigen. Sie haben sich bis heute nicht geändert. Wenn wir das, was die Quelle unserer Hoffnung ist, was wir für unser Leben als unverzichtbar empfinden, das, was uns Sinn gibt, wenn wir das verlieren, dann verlieren wir alles und dann zerbricht alles. Und jetzt komme ich zu dem dritten Gedanken: Wem danke ich? Wende dich dem lebendigen Gott zu. Lass uns noch mal den Bibeltext anschauen. Die Apostel sind ja außer sich, als sie von den geplanten Opfern ihnen zu Ehre hören. Das wäre Gotteslästerung. Das wäre das Gegenteil von allem, was sie erreichen wollten. Und vor Entsetzen zerreißen sie ihre Kleider und springen halbnackt in die zum Opfer versammelte Menschenmenge. Schreiend versuchen sie, die Leute davon abzuhalten. Und sie rufen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollen wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gelassen. Und doch hat er sich ihnen schon immer zu erkennen gegeben, er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Da sagen sie: Wir wollen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind. Andere Übersetzungen etwas abwerten durchaus von diesen Nichtsen, dass ihr euch von diesen Nichtsen abwendet, von diesen nichtigen Götzen. Mir ist ganz wichtig, das ist hier keine grundsätzliche Abwertung anderer Religionen. In Apostelgeschichte 17, da erhält der Paulus ja eine ganz ähnliche Ansprache. Und da kann er auch durchaus respektvoll über andere Religionen sprechen und einen Anknüpfungspunkt suchen, um das Evangelium zu erklären. Aber der Punkt ist hier, die Schwierigkeiten fangen da an, wo Welt und Gott miteinander vermischt werden. Wo Menschen oder Dinge, die Gott geschaffen hat, oder Dinge, die Menschen machen, göttliche Bedeutung bekommen. Wo sie Sinn stiften werden, uns den Sinn geben und über allem anderen stehen. Und deswegen spricht Paulus hier von Gott als Schöpfer. Wenn nicht klar ist, dass es einen Schöpfergott gibt, dann werden wir Menschen geradezu zwangsläufig Gott und Welt vermischen. dann werden wir Menschen und Menschliches an Gottes Stelle setzen. Mit allen verheerenden Konsequenzen, die das hat. Dann geht es uns wie dem Volk Israel, als der Mose oben auf dem Berg bei Gott verschwand und sie sagen, wo ist jetzt Mose? Wo ist Gott? Wo ist da derjenige, der uns von Gott erzählt hat und der uns vermittelt hat, Gott ist nahe und bei uns? Und dann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht. Und weil das so menschlich ist, deswegen können auch wir, wenn wir unseren Glauben mit anderen Leuten teilen wollen, oft nicht mit Jesus beginnen, sondern wir müssen erst einmal vom Schöpfergott reden. All die guten Dinge, um die sich damals wie heute unser Leben dreht, Geld, Beruf, Erfolg, Liebe, Glück, Familie, Gesundheit, gute Dinge tun, all das sind Gaben von Gott, die wir eine Zeit lang genießen können und dürfen, aber auch nicht mehr. Sie sind nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Die Gaben dürfen nicht an die Stelle desjenigen treten, der sie uns gegeben hat. Und das gilt genauso auch für Überzeugungen aller Art, für Moral und Werte, für Glaubensüberzeugungen, für politische Ideologien wie zum Beispiel Marxismus oder Nationalismus. Wenn diese Dinge, wenn diese Überzeugungen zum Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Hoffnung werden, wenn sich alles um sie dreht, wenn wir denken, das erklärt uns die Welt und bringt die Welt in Ordnung, dann werden diese Überzeugungen zu Gott. Sie enthalten ja oft einen Kern von Wahrheit, aber der wird dann absolut gesetzt. Und deswegen, liebe Gemeinde, werden Christen in totalitären Regimes oft verfolgt, weil sie Gott und Welt trennen, weil sie da nicht mitmachen. Und deswegen erleben Christen auch Feindschaft und Ablehnung, wo Menschen solche geschaffenen Dinge als Grundlage ihres Lebens nehmen. Paulus ruft uns, er ruft dich und mich auf, wende dich ab, wendet euch ab von all diesen Göttern, die gar keine sind, und wendet euch dem lebendigen Gott, zu dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Die Alternativen, die wir an die Stelle Gottes setzen können, sind Tod. Und wenn sich unser Leben um sie dreht, dann verfehlen wir das Ziel. Dann tragen auch wir die Zeichen des Todes an uns. Dann werden wir krank, unmenschlich, einsam und, und. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist lebendig. Und er macht unser Leben lebendig durch Jesus, indem uns Gott seine ganze Lebenskraft, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zeigt. Wie anders ist dieser Gott als die blutdürstigen Götter in der Antike und auch heute? Auch wenn Paulus hier von Jesus nicht weiter spricht, in Apostelgeschichte 17 tut er das schon, und das dürfen wir hier auch mitdenken. Wie tut man das nun, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden? Wir können von den Menschen in Lystra lernen, indem man ihm Opfer bringt. Aber Opfer sehen im Neuen Testament anders aus, als wie sie in der Antike oder auch im Alten Testament geübt wurden. Da geht es nicht um Altäre, da geht es nicht um Priester, sondern es geht darum zu danken, Gott zu danken. Wenn wir Danken im Gebet praktizieren, wenn wir das einüben, dann ist das mehr als ein frommes Ritual für Kinder. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann erkennst du an, wem du dich verdankst, von wem du abhängig bist. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann trennst du zwischen Gott und Welt, zwischen Schöpfer und Geschaffenen, zwischen dem, der die Dinge gibt, und den Gaben. Und das ist total heilsam. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann führt das auch dazu, dass du Gott als Autorität respektierst und seinen Willen tun willst, weil du ihm vertraust und nicht aus Angst. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann nimmst du Jesus Christus, sein größtes Geschenk, an dich an. Und wenn du Gott, dem Schöpfer deines Lebens, dankst, dann zentrierst du dein Leben um den lebendigen Gott. Und deswegen ist Danken der erste und der letzte Schritt im Glauben. Ich bitte dich, fang heute mit diesem Danken an. Es ist deine Entscheidung. Wem oder was verdankst du dich? Wer oder was ist die Quelle, die Grundlage und das Zentrum deines Lebens? Wenn du Gott dankst, dann gibst du deine Antwort auf diese Fragen. Dann triffst du die Entscheidung und sagst, es ist der Gott, der durch Jesus Christus gezeigt hat, wie sehr er für mich ist. Lasst uns dieses Danken nicht nur einmal tun. Es ist gut, damit jetzt gleich zu beginnen. Aber es geht um eine tägliche Praxis, um eine tägliche Übung. Wo wir auch stehen und gehen, lass es uns in dieser Haltung tun, Gott zu danken. Im Danken wenden wir uns dem lebendigen Gott zu. Und das macht uns lebendig. Amen.
Ja, lasst es uns tun, lasst uns aufstehen und lasst uns Gott danken für alles das, was er gibt. Und wir beginnen hier und jetzt.
Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für den Himmel über mir. Danke für den Samen, danke für die Früchte, danke für die Erde unter mir.
Danke, danke für die Schönheit, danke für die Farben, danke für das Licht. Danke, danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen Augenblick. Danke, danke für die
für die Freundschaft, danke für Vertrauen.
Wir können uns widerstehen.
bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher.
Was wir uns vorstellen, was wir haben wollen. Aber Herr, du hast uns schon alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Und Herr, ab und zu haben wir die Gelegenheit zu schauen und ab und zu wächst Dankbarkeit in uns, Herr, und sie wächst dann zu dir, unserem Schöpfer, zu dir, dem, der alles gemacht hat, zu dir, zu dem, der alles erhält und zu dir, dem, der auch unser Leben begleitet. Und dafür danken wir dir, dafür beten wir dich an.
Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit. dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Bringe die mal zuvor, nur für ihn, und bitte den König an.
Und ein neuer Morgen und wiederbring ich dir mein Lob, was heute vor mir
Ja, bevor ich so zu den letzten Punkten komme, hat sich jemand für ein spontan Zeugnis gemeldet. Komm, stage is yours.
Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch erzählen, warum mein Herz heute Morgen so voller Dankbarkeit ist, was ja so super einfach auch zu der Predigt passt. Und zwar vor ein paar Wochen wurde hier im Gottesdienst ein Aufruf gestartet, dass man für sich oder für andere beten lassen konnte. Und ich habe damals für meinen Vater beten lassen, der vor drei Jahren an Krebs erkrankte. Er hat einen Darmkrebs, den man vor 3 Jahren nicht ganz herausnehmen konnte, weil er zu nah an der Aorta lag, dass die Ärzte Angst hatten, er verblutet. Er hat daraufhin Chemotherapien bekommen und es ging ihm ganz, ganz schlecht. Er hatte sich aber so weit wieder bekrabbelt, dass er in diesem Jahr auch wieder seinen Dienst ja als Prediger tun konnte. Und vor circa 3 Monaten ging es ihm wieder sehr, sehr schlecht. Er wollte auch eigentlich nichts mehr machen lassen, ist dann aber doch ins Krankenhaus, in ein anderes Krankenhaus gekommen. Der Tumor war schon auf 4,5 Kilo angewachsen. Und die Ärzte haben sich für eine OP entschieden. Und bevor das stattfand, kam dieser Aufruf hier in der Gemeinde. Und ich habe damals für meinen Vater hier stellvertretend beten lassen. Und wir haben alles mobilisiert an Gebet, an Menschen, ja, die ich nur kriegen konnte. Und in einer 12-stündigen OP hat man den gesamten Tumor in einem Stück entfernen können. Was vor 3 Jahren nicht möglich war, war in dem anderen Krankenhaus möglich. Mein Vater, dem geht es wieder so gut, dass er sich wieder in den Dienst Gottes stellen möchte. Er fährt wieder Auto, obwohl es kaum, 2 Monate her ist, die OP. Das ist so ein Grund zu danken. Und ohne das Gebet hätten wir es niemals geschafft. Wir sehen, wie groß unser Gott ist. Und dass Gott heute noch Wunder tut. Und egal, was ihr auf dem Herzen habt, ob klein oder groß, ja, hört niemals auf zu beten und andere darum zu bitten, für euch zu beten. Und ich kann nur sagen, Gott ist groß und mächtig. Halleluja, und ihm gebührt aller Dank.
Wunderbar. Wir haben gnädigen Gott, wirklich. Ja, wir kommen zum Schluss unseres Gottesdienstes. Ich möchte nochmal alle neuen Besucher oder Gäste, die zum ersten Mal bei uns sind, nochmal herzlich begrüßen und einladen, vielleicht am Infopunkt hinten sich einzufinden, wer noch über unsere Gemeinde mehr wissen möchte oder vielleicht das Gespräch zu suchen mit uns. Da haben wir einen Symbol versucht. Es gibt so hier am Kaffeebuffet so bunte Tassen. Damit kann man signalisieren, ich habe Bock auf ein Gespräch. Klappt manchmal. Also damit signalisiert ihr, ihr seid ansprechbar und würde euch freuen, wenn euch jemand von unserer Gemeinde anspricht. Und an die Gemeinde bitte, guckt bitte mal, ob da jemand eine Tasse in der Hand hat. Ja, und wem ist das Herz so schwer geworden ist oder vielleicht was loswerden möchte oder für sich beten lassen möchte, ein Gespräch sucht, hier ist Gelegenheit. Auf den Bänken werden gleich Mitarbeiter sitzen, die zuhören, die beten, die ein Gespräch anbieten und Zeit haben. Nutzt das ruhig, haben wir gerade gehört. Das hat eine riesige Wirkung manchmal. Ja, dann die Einladung zu Kaffee und Tee, zum Verweilen, dass wir die Gemeinschaft ruhig noch fortsetzen, uns über das Gehörte und Erlebte austauschen. Und zum Schluss bitte ich Rolf, dass er uns den Segen zuspricht. Wir stehen dazu auf.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er öffne dir den Blick, dass du zu ihm, dem lebendigen Gott, kommst und bei ihm das Zentrum deines Lebens findest. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Fragen, als aller Schmerz und als alle Sorge, dieser Frieden Gottes bewahrt dich. Mit Jesus Christus. Amen.
Schönen Sonntag.